Lauschangriff, Lauschangriff. 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 Ja, das ist der Lauschangriff.
Und zwar FC. Lauschangriff FC. Leute, das ist das neue Ding. Ha, wir starten in eine neue Ära. Ich bin selber mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ich freue mich auf jeden Fall, einen neuen Podcast-Kompagnon am Start zu haben. Der Mann mit den vielen Namen. Warum, das werde ich euch im Laufe dieses Podcasts erklären. Heute, für heute heißt er mal Jan Platte.
Schmizo. Was für schöne einleitende Worte, und ich fühle mich natürlich ein ganzes Stück weit geehrt, jetzt jemand sein zu dürfen, der an der Seite eines Podcast-Profis unterwegs ist. Ich freue mich auf das gemeinsame Abenteuer.
Spürst du auch ein bisschen Druck? Ich meine, es ist ja so entertainment-technisch, folgst du ja auf den größten deutschen Sportkommentator aller Zeiten, aber da wir ja primär über Fußball reden, kannst du es eigentlich nur besser machen als dein Vorgänger.
Ich glaube, Vergleiche erübrigen sich in vielerlei Hinsicht. Wir werden das sicher immer mal wieder auch streifen. Großer Respekt natürlich für all das, was Buschi vor allen Dingen auch an deiner Seite veranstaltet hat.
Jetzt hör doch mal auf hier. Ich dachte mir auch gerade, shit, der hört sich das ja wahrscheinlich an. Ich muss auch vorsichtig sein. Ja, doch, in der Regel. Das war herrlich, als ich einmal eine Folge mit Götzi aufgenommen habe, weil Buschi im Urlaub war. Und dann konnten wir über Buschi herziehen, wie wir wollten, und er konnte sich nicht wehren. Es war ein absolutes Traumszenario.
Er wird sich wehren können, weil wir wohnen nicht so weit voneinander entfernt, und ich sehe ihn manchmal, wenn er mit dem Hund geht, da begegnen wir uns. Insofern halte ich mich natürlich zurück.
Ja. Jan, du bist jetzt noch gerade im Urlaub, ne? Deswegen, wir starten heute mal mit Fernschalte, liebe Leute, das wird sich alles eingrooven. Wir werden mal zusammen in München sitzen, so oft wie möglich, hoffe ich, mal werden wir uns fernschaltungsmäßig zusammenschalten, wie das eben passt, aber wir waren uns ja einig, ne? Nach dem für uns dann schon Big Bang letzten Montag mit EA Sports FC 25, da werden wir uns übrigens nachher noch ein bisschen, oder euch nachher noch ein bisschen was zu erzählen, auch wie unsere Aufnahmen so waren. Nach diesem Big Bang war klar, wir müssen nach dem ersten Bundesligaspieltag rauskommen, oder? Das war jetzt alternativlos, und ich muss dir ja erstmal Danke sagen, dass du das in deinem Urlaub mit einbaust. Das hätte der Buschi nicht gemacht.
Ja, okay, ich muss dir ehrlich sein, dass wir beide ja auch hin und her geschrieben haben in den letzten Wochen, und irgendwann hieß es, ach komm, wir fangen Mitte September an. Aber dann sind wir doch auch eines Besseren bekehrt worden sozusagen, und es macht total Sinn, dieses gemeinsame Projekt genau jetzt heute zu starten. Ja, aber ich gucke aus einem Fenster eines kleinen Hotelzimmers im wunderschönen Kärnten und gucke auf die Berge. Es könnte ein schlechteres Panorama geben, Schmizo.
Da bin ich dir ein bisschen neidisch drum, sage ich dir ehrlich, aber ich werde so in 3 Wochen werde ich mich auch nochmal, das ist glaube ich sogar genau der Montag in 3 Wochen, da werde ich auch nochmal nach Kärnten reisen und auch nochmal ein bisschen Urlaub machen. Ja, Jan, wie wir uns kennengelernt haben, ich glaube, das packen wir, also ich glaube, unsere Stimmen kannten wir gegenseitig schon so ein bisschen, aber die Geschichte erzählen wir euch da draußen. Ihr seid natürlich übrigens weiterhin die Lauscher, merke ich gerade, also die gleiche Audience quasi. Das bequatschen wir nachher, wenn wir euch so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch zum Spiel erzählen. Was ist denn dir hängen geblieben vom allerersten Bundesligaspieltag der neuen Saison? Du durftest ihn ja direkt eröffnen.
Hängen geblieben ist eine unfassbare Atmosphäre in Mönchengladbach. Das hat großen Spaß gemacht. Also schon die Reise dahin, die Leute, die ich getroffen habe, mit denen man auch im Vorfeld des Spiels gequatscht hat. Wolf Fuß unter anderem, mit dem ich länger zusammenstand und wir über alles Mögliche geredet haben. Es liefen da so viele Leute rum und jeder hatte, Schmizo, Lust auf Fußball. Das war dieses Grundgefühl, und mich hat es auch umtrieben. Und ich meine, du hast auch einen Sportsommer hinter dir und warst, glaube ich, ziemlich olympisch unterwegs, Europameisterschaft davor gehabt im eigenen Land, die ich ein bisschen mitgenommen habe. In Wimbledon bin ich noch gewesen, und es war eh so viel Sport. Und, ja. und dann geht es ja doch auch relativ nahtlos weiter, aber es hat so eine Laune gemacht, auch dahin zu fahren. Und ich hatte so eine Bahnfahrt dahin mit einer langen S-Bahn-Reise von Köln dann letztendlich nach Düsseldorf.
Moment, jetzt bist du direkt im Glatteis. Also wenn du den Leuten erzählst, es hat so Spaß gemacht, dahin zu fahren, ich hatte eine Bahnfahrt, dann glauben dir die Leute direkt.
Ja, da hast du natürlich recht. Na, es ist, ich meine nur diese Vorfreude, die sich aufbaut, je mehr du da hinkommst, wo du hin willst. Und es hat ein bisschen gedauert, aber letztendlich muss man sagen, lief es doch relativ reibungslos. Du, und ja, es war einfach eine großartige Stimmung im Vorfeld und dann wurde es aber ein erster Spieltag, der am Freitagabend begann, gestern aufhörte. Du hast den Samstag ja in der Konferenz mitgemacht, der dann letztendlich doch wieder ein Thema uns auf den Tisch gespült hat.
Ja.
Und du weißt, welches es ist?
Ja, siehst du, Gott, so viel Struktur hatten wir nie im Alten. Nein, ich muss jetzt aufhören, diese Vergleiche zu ziehen, aber Jan, ich war da, hilf mir mal, wie sich das im Stadion angefühlt hat. Weißt du, mir ging es so, ich habe dieses Spiel geguckt, ich habe so ein bisschen links geguckt, mal bei euch bei der Zone, mal bei meinen alten Kollegen von Sat.1, die ich witzigerweise, weil ich ja in Dortmund war, war ich mit denen auf der gleichen Reisegruppe, die schon ganz früh hingefahren sind. Also ich habe ein paar alte Kollegen wieder getroffen, weil ich ja auch in die Ecke musste am Mittwoch, weil ich beim BVB zu Gast war. Lirum Larum, ich gucke diese Spiele. Ich hatte auch das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe dir die ganze Zeit zugehört, ich habe auch das Gefühl, du hast dich in dieses Spiel reinfallen lassen, du hattest eine total gute Zeit, wir hatten den spätesten Treffer, den die Fußball-Bundesliga je gesehen hat, natürlich auch ein Stück weit Pyro geschuldet, deswegen war ja die ewige Nachspielzeit und ich mache dieses Spiel aus und bin halt völlig unbefangen und denke mir, boah, ach, scheiße, für Gladbach hätte ich es irgendwie auch gegönnt, aber Wahnsinn, dass Leverkusen schon wieder so spielt und ich war total glücklich und dann tue ich das auf Social Media kund und dann schreiben, naja, viele Leute hatten, glaube ich, auch einfach das gleiche Gefühl, muss man auch immer sagen, weil ganz viele liken das Ding dann ja auch einfach nur, die Story oder den Tweet. Aber es kam dann auch sehr viel, oh, der VAR, also wenn das eine Blaupause für die neue Saison ist, zum Kotzen und keine Ahnung. Bin ich da inzwischen so abgestumpft, dass ich mich nicht mehr drüber aufrege? Oder ging es dir im Stadion auch so, dass der VAR eine viel zu große Rolle gespielt hat? Also wenn wir erstmal nur bei dem Eröffnungsspiel jetzt bleiben.
Ja, er hat definitiv eine viel zu große Rolle gespielt, finde ich auch, Schmiese. Und in den Regeländerungen, die uns allen ja kundgetan wurden vor der Saison, ging es ja auch darum, das hat Knut Kircher ja auch nochmal gesagt, dass der VAR sich ein Stück weit mehr zurückhalten soll. Also weniger ist in dem Fall mehr. Und du, da liegen die Geschichten an diesem Freitagabend letztendlich, wann war Abpfiff, 22:45, dann wahrscheinlich direkt vor dir und du denkst, Mensch, der Schiri Robert Schröder hat eigentlich viele gute eigene Entscheidungen getroffen, aber hat immer wieder was in die Ohren gesungen bekommen, was ihn wieder auch so ein bisschen hat zweifeln lassen. Und das ist dieses Eigenleben, dieses sehr detektivische Eigenleben, was dieser VAR mitunter entwickelt und das am Ende natürlich diesen störenden Beigeschmack hinterlässt, auch bei mir. Und ich fand die Szenen tatsächlich schwierig zu bewerten. Sowohl das vermeintliche Anschlusstor von Tim Kleindienst mit diesem Kopfball 10 cm über dem Rasen, als er Hinkap hier vorher schon ein bisschen trifft, die im Gerangel um den Ball sind und dann natürlich hinten raus noch größer die Geschichte mit Itakura gegen Adli. Wer ist mit der Fußspitze zuerst am Ball? Und es gab verschiedene Perspektiven, Schmiso, die dir mal das eine, mal das andere suggeriert haben.
Oh ja,
und
da bin ich
das war sauschwierig. Und du weißt, wie es ist. In der Sekunde sozusagen oben ja auch für dich die eigene Entscheidung zu fällen. Ich habe gedacht, und so haben wir auch mit echt wirklich vielen Leuten dann noch relativ spät rein in die Nacht in Gladbach auf dem Parkplatz gequatscht über die einzelnen Szenen. Und das waren die beiden Aufregerszenen schlechthin. Und viele haben auch gesagt, laufen lassen. Also die Entscheidung des Schiedsrichters zählt. Und ich glaube, um es da nur mal drauf runterzubrechen, die Leverkusener hätten es akzeptiert. Genauso wie die Gladbacher das jetzt mit VAR ein Stück weit akzeptiert haben. Der eine mehr, der andere weniger. Tim Kleindienst hat sich ziemlich aufgeregt. Aber also für die ganz großen Geschichten, und das ist ja ein paar Mal gefallen, Schmiso, dann auch, 100%ige Fehlentscheidungen zu verhindern. Dafür ist er da. Aber Entscheidungen, wo es wirklich einen Graubereich gibt, die beim Schiedsrichter und seiner ersten Entscheidung zu lassen, das ist, glaube ich, das, was wir in dieser Saison hoffentlich häufiger sehen. Denn Robert Schröder war als Schiri nicht schlecht mit seinen Entscheidungen, die er auf dem Platz getroffen hat.
Ja. Boah, jetzt stürzen wir uns doch relativ tief rein in dieses Spiel. Aber ich glaube, es hat so viele bewegt, dass das auch Sinn macht. Ich muss sagen, als ich aus dem Spiel rausgegangen bin, dachte ich mir, bei beiden hat der VAR gut gemacht. Der hat das doch zu Recht sozusagen bereinigt. Bei dem aberkannten ersten Tor von Kleindienst bin ich ehrlich gesagt immer noch dabei. Bist du da inzwischen in einer anderen? Ich finde schon, dass das ein Foul ist.
Ich war im ersten Augenblick ganz klar dabei zu sagen, das kannst du eher laufen lassen. Denn guck dir die Reaktion oder ihr euch alle dann auch nochmal von Hinkapier an, vor allen Dingen hinten raus, nachdem das Tor fällt und er sich umdreht und nochmal zum Schiedsrichter guckt, so ein bisschen hilfesuchend und dann nochmal zu Boden geht. Und dann wird der Schmerz natürlich auch nochmal viel doller. Es gab einen Kontakt. Es gab einen Kontakt, Schmiese, aber wir beide wissen genauso wie alle anderen da draußen, dass die Wiederholungen auch alles deutlich dramatischer aussehen lassen. Jeden Kontakt. Ich erinnere mal ganz kurz, nur wenn du den Exkurs erlaubst, an eine Szene, danke, tust du doch, Köln-Schalke. Es waren damals beide noch Bundesligisten. Erster Spieltag, Jonas Hector kriegt was mit von Dominik Drexler. Steht dann aber nach 5 Sekunden wieder auf, will weiterspielen, aber der Schiedsrichter wird an den Monitor gebeten und es gibt eben dieses Bild, wie das gestreckte Bein von Drexler auf dem Schienbein sitzt von Jonas Hector.
Ja, ich erinnere mich. Ja.
Aber die beiden hatten sich schon längst die Hand gegeben. Die waren schon wieder auf ihre Positionen gegangen sozusagen.
Ein Zeitlupenstandbild rot.
Ein Zeitlupenstandbild rot. Danke, Schmiese. Bessere Formulierung kannst du dafür nicht geben. Aber die hatten es auf dem Platz miteinander schon wieder. Alles Chico. Ja, alles war in Ordnung. Ja. Und Hinkapier regt sich, wenn er das Tor gemacht hätte und Kleindienst ein bisschen getroffen hätte, natürlich genauso auf der anderen Seite, dann sind es umgekehrte Verhältnisse, weil er auch sagt, Alter, das ist doch ein normaler Zweikampf. Ein bisschen Körperkontakt gehört doch dazu. Und ich bin mittlerweile gerade wieder Tendenz laufen lassen. Also ganz klar. Es sei denn, es sind Handspiele, wie es sie von Menschen gibt, die Bälle abwehren, die eigentlich aufs Tor gehen im eigenen Strafraum oder so, dann bin ich auch ganz klar für Elfmeter. Wobei die Handspieldebatte will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber du weißt, worauf ich anspiele. aber solche Sachen mit diesem Fingerspitzengefühl und die Fußballer, die regeln das im Zweifelsfall auf gute Art und Weise untereinander. Und ich bin auch wieder dabei.
Oh, das ist eine spannende These.
Nein, so, dass sie es laufen lassen. Also das nicht, dass man sich was merkt und irgendwie nachtragend wird. Nein, das ist, glaube ich, in ihrem Gefühl, das gehört dazu. Dann wirst du halt mal ein bisschen erwischt, kassierst das Tor, ärgerst dich, aber dann geht's weiter. Du machst aber nicht 2 Tage ein Fass auf oder so. Hinkapier hätte jetzt nicht heute noch im Training mit den Jungs drüber gesprochen. Ey, das war doch ein Foul. Nein.
Ja, spannend ist, es gibt ja dann die Gegenszene, Rocco Reitz, der gehalten wird, der nicht viel draus macht, der sonst, wenn er fällt, vielleicht auch einen Elfmeter kriegt, aber das sind halt alles diese Auswüchse vom VAR vor allem. Ne? Über die Szene würden wir, glaube ich, gar nicht reden, es sei denn in diesem Kontext, dass man immer sagen kann, ja, guck dir doch alles nochmal an. Und ich glaube, die Quintessenz hast du schon gesagt, lass das wieder runterfahren und nicht detektivisch nach irgendwelchem Wahnsinn suchen, sondern die Sachen, wo jeder Zuschauer sagt, und da bin ich bin immer noch eher bei, ey, come on, der Kleindienst nimmt eigentlich dem Gegner die Chance, richtig mitzuspielen. Und ja, der versucht's erst, aber will ich ihn dafür bestrafen, dass er eigentlich versucht, weiterzuspielen und erst danach die Schmerzen entwickelt und zum Schiedsrichter guckt? Ich weiß es nicht. Sonst trainiere ich ja alle hin, dass sie sagen, Leute, wenn ihr irgendwas spürt, lasst euch direkt fallen und macht den Sterbenden. Geht alle in die Neymar-Junior-Schule, weil sonst kriegt ihr eh keinen Pfiff. Deswegen bin ich ehrlich gesagt bei der ersten Ding, bin ich immer noch happier, es sozusagen dieses Tor abzupfeifen, weil es mir von Kleindienst zu viel war. Umgekippt bin ich ehrlich gesagt inzwischen, je mehr ich es mir angeguckt habe, bei diesem ganz späten Elfmeter, den Wirtz dann im Nachschuss reinmacht, weil da Itakura, ich dachte erst, naja gut, egal wie viel der jetzt den Ball spielt, der tritt doch danach, ich nenne es mal ganz übertrieben, stempeln. Das war meine erste Wahrnehmung. Ich dachte, der tritt dem Leverkusener doch richtig auf den Fuß. Da habe ich mich ehrlich gesagt verguckt und da bin ich inzwischen ganz klar und dann verstehe ich auch den Ärger, weil der letzte Eindruck ist immer der heftigste, warum die Leute sich wahrscheinlich viel mehr aufgeregt haben als ich. Der Elfmeter sollte einfach nicht gepfiffen werden.
Ne? Ja, und dann ist Itakura, glaube ich, nicht benannt worden, weil bei den Gladbachern steht ja Omlin im Tor als Kapitän, als derjenige, der mit dem Schiedsrichter reden darf. Aber in der Instanz gibt es eigentlich ja nur einen Menschen, der verlässlich sagen kann, pass auf, und bringt dann natürlich im Endeffekt auch nicht wirklich was. Aber er war halt dabei und eigentlich musste dem Schiri ja nochmal als Itakura kurz in die Augen gucken und sagen, mein Lieber, das ist falsch, denn es ist meine Fußspitze, die dran ist. So ist mein Gefühl. Und ich finde, also da sind wir bei dieser, bei dieser Captain's Rule, die ja irgendwie auch ganz cool war ein Stück weit, auch bei der Europameisterschaft und auch Sachen beruhigt hat. Aber Alter, wie groß muss das Bedürfnis eigentlich gewesen sein, dahin zu gehen, zu sagen, ey, 90 plus 9, ich war dran. Das ist doch keine, also du lässt es doch erstmal laufen. Zeig mir die Bilder sozusagen, wo ich das klare Foul mache, nachdem ich auch gar nicht den Ball gespielt habe. Aber ja, es ist immer natürlich.
Ach. Aber das ist der Punkt, genau. Wir haben keine exakten Bilder, ne? Damit sagst du eigentlich das Entscheidende, warum das für den VAR eh nix sein kann.
Nein, ruhig sein als VAR in dem Fall. Und Knut Kircher, der neue Schiedsrichterchef, hat ja genau das gesagt. Im Nachhinein. Ja. Der saß, glaube ich, jetzt irgendwo und hat gesagt, er war erschrocken ein
Hab
Stück
weit. Genau, ja. Und das Krasse ist aber, ich habe jetzt noch im Kicker gelesen, dass es wohl aber
Was hast du
Bild,
alles schon gemacht heute Morgen? Achso, okay, online.
Gestern Nacht, der kommt ja zum Glück schon,
für wenn dich
ich noch
schon
wach
früher
bin. Genau. Da stand nämlich drin, es gab eine eine Zeitlupe, ich glaube, die gehört eigentlich zur kalibrierten Linie oder so, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, also Überprüfung abseits eigentlich, und die löst das wohl doch sehr gut auf, dass es ein Foul war, aber naja. War ein bisschen rätselhaft, warum der DFB, also ich meine, wenn Knut Kircher sich selber in den Doppelpass setzt, was ich übrigens mega finde, und sagt, ja, Fehler passieren, so, dann glaube ich, sind wir auch eingültig auf, ja, da ist ein Fehler passiert. Mein Gott, jetzt sag noch ganz kurz, fußballerisch, zuerst dachte ich mir, alter Schwede, Leverkusen, das flutscht ja schon wieder, das macht Spaß. Und dann haben sie ein bisschen den FC Bayern kopiert, ne, und ein 2-0 fast noch weggegeben.
Ja, es stimmt, wobei die Bayern haben das 1-0 ja nur weggegeben, aber da kommen wir gleich drauf, wobei die Brücke nehme ich sofort, über die gehe ich sofort, Schmizo, die du mir da baust, denn fußballerisch, also was Leverkusen da teilweise gemacht hat mit dem Ball, war unfassbar gut. Florian Wirtz hat mich ein Stück weit an Carlos Alcaraz erinnert, falls dir der Name was sagt, Schmizo, Tennisspieler aus Spanien.
Ja, es gibt aber auch einen Fußballer, der Carlos Alcaraz heißt, okay. Ne? Das ist ja das geilste Ding.
Kennst du den gar nicht?
Es gibt einen Fußballer, der original auch Carlos Alcaraz heißt. Ja, aber ja,
der spielt vierte Liga in der Extremadura irgendwo oder sonst
was. Jetzt gucke ich nebenher kurz nach. Aber natürlich, es ist ja eine Frechheit von dir hier. Ich habe hier jahrelang einen allgemeinen Sportpodcast gemacht und dann stellst du mich hier in Frage, ob ich den Wimbledon-Champion kenne.
Ich habe den in Wimbledon, und deswegen musste ich an Flo Wirtz denken, gesehen. Und der Kerl, Carlos Alcaraz, stellt sich manchmal gefühlt Aufgaben, damit das Spiel doch noch ein bisschen schwieriger ist, weil ihm das sonst auf einfache Art und Weise zu easy wäre. Und was Florian Wirtz gemacht hat, der jetzt auch nicht die längste Vorbereitung hatte, das war unglaublich in so vielen Situationen. Und da freue ich mich einfach auch so sehr für uns alle, die wir für den Fußball was übrig haben, dass der weiterhin in der Fußball-Bundesliga spielt. Denn alleine wegen diesem Kerl kann man ins Stadion gehen und sich ihn angucken. 90 Minuten lang. Das ist ein Schauspiel, ein Ereignis. Das ist einfach großartig. Und du, die Bayern haben das ja teilweise auch ganz gut gemacht, fußballerisch. Kommen wir gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen detaillierter darauf zu sprechen. Aber Leverkusen ist eben dieses eingespielte Team. Und manchmal saßen Tobi Schweinsteiger, der Experte war, und ich da oben und haben einfach wirklich nur geguckt, kurz mal mit dem Kopf geschüttelt. Weil wenn die Bock hatten, die Leverkusener, und das war häufig der Fall eben in der ersten Hälfte und dann auch in der Zeit, nachdem sie das 1-2 kassiert haben, dann ist das so, so gut und eingespielt, dass sie dann hinten raus eben trotzdem plötzlich das 2-2 auf der Anzeigetafel sehen, liegt daran, dass mit Kevin Stöger und Tim Kleindienst zwei Jungs richtig gut reingekommen sind in ihr erstes Bundesligaspiel für Borussia Mönchengladbach. Sehr, sehr gute Typen, die sofort ja, zu spüren waren, Energie irgendwie dagelassen haben, tolles Tor zusammen erzielt haben zum 2-2, das Christian auch nicht so gut verteidigt. Aber ja, dann ist es eben am Ende auch von den Spielverhältnissen, von den Chancen. Ich glaube, Leverkusen hatte 25 Abschlüsse, wirklich viele gute Möglichkeiten. Unfassbaren Schuss von Tapsoba noch ans Lattenkreuz in der ersten Hälfte.
Oh, der war herrlich.
Ja, unfassbar ja, schöne cool. Flugkurve.
Ja, ja, ja,
und dann gewinnen sie das von den Spielanteilen her natürlich nicht unverdient. Aber Gladbach hat mir auch gut gefallen in der zweiten Hälfte. Auch wie sie es dann besser verteidigt haben, nicht mehr ganz so viel zugelassen haben. Und ja, es war. Also wenn das die Blaupause ist, fußballerisch, für diese Bundesliga-Saison. So. Komm, lassen wir den VAR weg. Dann können wir uns wirklich freuen auf 34 Spieltage und ein sensationelles Meisterrennen mit so vielen Mannschaften, die da irgendwie mitreden können.
Das war eben genau mein Eindruck, ne? Leute, ich habe echt bei, wie oft haben wir über die Verzwergung der Bundesliga geredet, hatte ich schon ein bisschen Schiss vor ganz viel Maum und sagen wir mal den Gegner erdrückenden Fußball und wenig Eigeninitiative und so. Und da habe ich zwei Teams gesehen, die mir echt Spaß gemacht haben. Jetzt muss ich noch kurz einschieben, Carlos Alcaraz, der spielt in Southampton. So, daher kenne ich ihn, ist ein junger argentinischer Mittelfeldspieler. So, dass du den noch nicht kennst, Jan, das wird natürlich noch zu Problemen führen, ne? Dass du der Premier League schockierenderweise nur genauso zugetan bist wie Buschi in etwa, aber egal, das wird dann mein Part bleiben.
Du hast halt letzte Saison, und ich habe dir immer zugehört, wenn du Premier League kommentiert hast, du hast halt nie Southampton kommentiert.
Immer hast du mir zugehört. Das ist ja eine dermaßene Lüge bei den ganzen Sonntagsspielen, die du selber gemacht hast. Das kannst du ja komplett in die Haare schmieren. Aber das stimmt, ich habe letztes Jahr nicht einmal Southampton kommentiert. Da
habe ich doch gesagt.
Hast du leider komplett recht gesehen, habe ich sie, auch nicht so oft, um ehrlich zu sein. Stöger Kleindienst, da zeigt sich schon, was in Gladbach jetzt so ein bisschen anderer Wind ist, ne? Da hätte man natürlich noch gesagt, ich meine, die haben sich mal einen Champions-League-Kader in den späten Eberl-Jahren gebaut, der wirklich, finde ich, den Namen verdient hatte. Und jetzt sollen halt Leute wie Stöger und Kleindienst, was so richtig, das ist einfach gutes Bundesliga-Niveau. Da habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass man nichts mit dem Abstieg zu tun hat aus Gladbacher Sicht. Aber es hat natürlich nicht den Glanz früherer Tage. Aber ich fand diese neue Borussia auch, das hat mir gut gefallen. Ich glaube, genau in die Richtung müssen sie auch gehen, um sich dann wieder für was Größeres hoffentlich in ein paar Jahren wieder bereit zu spielen. Weil die letzten Jahre in Gladbach waren ja eigentlich ein einziges Durchhängen, so ein bisschen. Ja, die Bayern gestern, es war... Ich sag dir, die haben ja auch sensationell gespielt. Dass es da zur Pause nur 1-0 steht, war ja eigentlich schon fast grotesk, ey, was die an Chancen hatten. Und ich hatte dann, aber sage ich dir ganz ehrlich, natürlich aus dieser letzten Saison gespeist, ich hatte direkt diesen Gedanken, passiert denen das jetzt schon wieder? Oder sind die jetzt, weil es ist ja einfach aus dem Nichts passiert in der letzten Saison. Und ich dachte mir, ja, also wenn ich Anzeichen, ich brauche ja nicht nach Anzeichen suchen, weil bei den Bayern konnte alles das Spiel ins Kippen bringen. Mal war es eine Trinkpause, mal war es, weil die Fans Tennisbälle geschmissen haben, mal war es die Halbzeitpause. Ich fand das schon, bei allem Respekt, wie geil Wolfsburg, die haben unglaublich gespielt, die ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte. Die haben aber eigentlich genauso gut gespielt, am Anfang der Partie, für mein Empfinden, da haben sie die Bayern auch, da haben sie einmal fast erwischt. So ein Querpass von Kim im Strafraum, das wäre fast auch in einem ganz frühen Wolfsburger Tor resultiert. Und deswegen muss ich es irgendwie an den Bayern aufhängen und denke mir, ich verstehe das nicht, warum diese Mannschaft diese krassen Stabilitätsprobleme immer noch hat, ehrlich gesagt.
Ja, aber erklär du mir mal ganz kurz bitte aus dem Nichts, was meinst du mit letzter Saison? Kam das aus dem Nichts? Also in den Spielen selber oder für dich in der Gesamtsituation?
Nee, in der Gesamtsituation hat man dann irgendwann drauf gewartet.
Genau.
Wann machen die Bayern jetzt wieder nach einem sensationellen Spiel? Wann kippen sie um? Im Spiel kam das aus dem Nichts, ja. Finde ich immer. Also das wirklich oft war es einfach die Halbzeit. Haben sie nicht zum Beispiel 2-0 in Heidenheim geführt? Dann war der Halbzeitpfiff und dann verlieren sie das Ding 2-3. Und jeder fragt sich, was habt ihr denn in der Kabine gemacht, Leute? Und das war ja wieder irgendwie so. Diesmal, man muss ihnen natürlich lassen, dass sie dann in meinem Gefühl relativ unhektisch und unbeeindruckt das Spiel wieder komplett auf ihre Seite reißen und es auch dann schon einigermaßen verdient gewinnen, finde ich. Ich finde, sie waren in Summe das Tor besser, weil sie allein schon in der ersten Halbzeit 2 Tore besser waren, für mein Gefühl. Respekt. Aber trotzdem, wie diese 10 Minuten nach der Pause, da kratze ich mir ja echt den Kopf und frage mich, was ist das? Das wäre vor 10 Jahren unter Pep, das hat es nicht gegeben. Das hat es auch die Jahre danach nicht gegeben.
Ja, ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe gestern, weil mein großer Sohn Tennis spielen wollte hier um die Ecke, mich sehr instinktsicher dafür entschieden, als wir überlegt haben, gucken wir erste oder zweite Halbzeit Bayern live, dass ich gesagt habe, komm, wir gucken auf jeden Fall die erste. Als ich dann auf dem Tennisplatz gesehen habe, wie es steht, in Minute 89, habe ich gedacht, na, zweite wäre vielleicht doch besser gewesen. Aber das habe ich dann alles noch nachgeguckt. Du, ich bin auch ziemlich beeindruckt gewesen, wie sie es dann über weite Strecken gespielt haben in der ersten Hälfte. Und dann siehst du immer noch Vincent Kompany da draußen stehen. Man muss sich an dieses Bild ja etwas gewöhnen, aber ich mag das sehr, dass da niemand steht, wo du denkst, hätte wirklich fantasievoller sein können, irgendwie die Trainerentscheidung. Der Weg dahin war natürlich spannend, aufregend und aus Bayern Sicht sicher zu abenteuerreich. Aber wer da jetzt steht, ich finde das wunderbar. Das ist ja ähnlich wie in Dortmund, dass du nicht weißt, wie funktioniert das, jemand mit gar nicht so viel Erfahrung, dann so einen großen Laden zu moderieren und in die richtige Richtung zu bewegen. Es war viel toller Fußball dabei, finde ich auch. Sascha Boey hat mich echt beeindruckt, wie selbstbewusst hat der so viele Situationen gelöst.
Auf einmal her,
ja, ne? Aber hey, für den haben sie auch 30 Millionen gezahlt. Also wenn das jetzt wirklich der neue Bounassar sein sollte, dann kratze ich mich auch am Kopf, so wie du, Schmizo. Aber der hat ja gestern gezeigt, dass er sich zutraut, die Bayern, jetzt wo Stanisic ein Stück weit fehlt in den nächsten Wochen, dann auch wirklich stark zu machen. Auf dieser rechten Seite, ganz gleich, mit wem er da vor ihm spielt. Und das Tor hat er fantastisch vorbereitet. Sie hatten echt gute Sequenzen, sie waren spielfreudig. Gnabry hat mir in verschiedenen Szenen wirklich auch gut gefallen. Und ja, dann habe ich mich gefreut zu wissen, dass 4 Tore fallen in Durchgang 2 und habe es mir im Nachhinein angeguckt. Und dann geht es natürlich auch maximal bitter los in Durchgang 2. Und das passt irgendwie auch zu denen, ne? Dass es dann immer wieder individuelle Fehler sind. Also da ist es wirklich ein Abziehbild zur letzten und ja fast schon auch zu Teilen der vorletzten Saison, dass Leute, die auch gute Spiele gemacht haben, dann plötzlich so, und man kann Boué jetzt nicht den riesen Vorwurf machen, aber trotzdem dann eine fatale Rolle spielen im eigenen Strafraum oder auch kurz davor, dann wird er für Elfer verursacht von ihm und dann bricht so ein Stück weit was weg bei denen. Und ja, also diese individuellen Fehler, die haften ihnen an.
Ja,
also dann auch mit Kim vor allen Dingen.
Ja, exakt, genau. Weil ich finde, das Erste, das geht schon noch. Da frage ich mich eher, wie kann das sein, dass die Wolfsburg nach der dominanten ersten Halbzeit einmal so durchs Zentrum spazieren lassen, wo 20 Sekunden gespielt sind, dass irgendwann mal der Fokus weg ist, aber der kann doch nicht direkt nach der Pause. Deswegen sage ich halt wieder, was macht ihr in dieser Kabine? Ich kapiere es nicht. Aber das, was du sagst, individuelle Fehler, das Ding von Kim ist halt, was soll man dazu noch sagen? Das war, den haben sie geholt, weil er der fehlerfreie Roboter in Neapel war. Und ich verstehe nicht,
genau.
Was ist mit diesem Typen los jetzt? Das ist, ganz ehrlich, das ist doch auch, du hast die Hoffnung, so die erste Saison, das war viel Seuchenvogel in einer auch sehr instabilen Mannschaft, so, und jetzt ist De Ligt weg, damit haben sie sich auch sehr klar zu Kim und Upamecano irgendwie committed, besonders weil Tah nicht gekommen ist, vielleicht hilft ihm das ja auch. Und der ist ja leider, ich muss das so sagen, leider, ich hoffe nicht, dass das was mit ihm macht, aber der ist doch jetzt direkt wieder sowas von angeschossen und im Fokus durch dieses eine Horrording.
Und wie oft war Upamecano das auch in der Vergangenheit? Also vor allen Dingen auch in der letzten Saison, dann hast du jetzt 2 Kandidaten, auf die Vincent Kompany komplett setzt. Und ich meine, einen besseren Lehrmeister auf der Trainerbank kannst du ja als Innenverteidiger im Prinzip nicht haben. Denn das Niveau, was der gespielt hat jahrelang, und das ging ja im Prinzip schon beim Hamburger SV los, stand einfach für sich. Doch. Also der war auch in Hamburg wirklich schon richtig, richtig gut. Hast du ihn überhaupt schon verfolgt?
Natürlich kann ich dir sagen, ich wollte nämlich damals, kein Witz, ich wollte damals, dass die Bayern den holen, weil ich den aus dem Fußballmanager und damals noch FIFA, heute FC, habe ich immer mit dem gezockt. Weil das war ja immer geil, die ganz jungen Spieler, die schon viel Potenzial hatten, wurden da ja immer hochgerankt. Und die sind ja dann auch quasi automatisch besser geworden, wenn du mit denen gespielt hast. So, deswegen wollte ich unbedingt, dass Kompany zu den Bayern kommen. Dann habe ich mir gedacht, wieso holen die den alten Van Beuten? Und der HSV holt sich von der Kohle den Kompany, was soll das denn jetzt? Ein paar Jahre später habe ich dann doch verstanden, dass das vielleicht für so einen jungen Kerl, der das erste Mal aus Belgien rausgeht, dass die Bayern vielleicht etwas, die etwas übersprungene erste Station gewesen wären, sozusagen. Doch, nein, ich bin da voll bei dir, ich finde es nur witzig, weil man kennt ihn ja schon eher für das, was er bei City gemacht hat,
als
für das, was er in Hamburg gemacht hat.
Aber ich höre raus, dann gibt es jetzt doch späte Genugtuung für dich, denn sie haben ihn ja trotzdem jetzt ganz jung geholt, nur eben auf einer anderen Position.
15 Jahre später müssten das ja so ungefähr sein, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wann das war.
Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. So. Genau sowas. Du, aber jetzt hat er die schwierige Aufgabe, da irgendwie den Laden hinten ruhig zu kriegen. Und zwar vor allen Dingen in der Innenverteidigung. Und sind Minjay und Upamecano, die beiden Verteidiger, die sie ins Champions-League-Finale da Horn bringen. Du, und Eric Dier kommt. Ich meine, Minjay wird ausgewechselt in Wolfsburg. Ich glaube weiterhin, auch Jonathan Tah hätte ihnen wirklich richtig gut getan. Der hat ein fantastisches Spiel gemacht in Mönchengladbach. Also, denn Tim Kleindienst, die coole Socke, hat alles probiert, war so viel unterwegs wie immer. Aber sie haben das in Gänze gut gemacht. Aber Jonathan Tah hat mir wirklich auch besonders gut gefallen. Und ich bin gespannt, ob die Bayern da nochmal was machen müssen.
glaubst, genau, Stanisic, hast du gesagt, das ist glaube ich, ne, Kniegeschichte, Außenband oder so. Itakura hat sich ja schon länger das ist jetzt schon ein paar Wochen alt, den Mittelfuß leider gebrochen.
Stimmt, den hätte ich fast vergessen, du hast ja völlig recht, ja.
Deswegen ist halt auch schwer, ne? Die kommen ja hoffentlich alle, sagen wir mal, Stanisic, hoffentlich in ein, zwei Monaten
Ito.
Hiroki Ito. Jetzt habe ich mich selber vergessen, was ich vor 30 Sekunden gesagt habe. Der kommt ja hoffentlich so in 2-3 Monaten, so wie ich das verstanden habe, wieder. Dann wirst du ja auch ganz schön voll. Du willst ja nicht der FC Chelsea werden, sag ich mal.
Da hast du auch recht.
Was so die Auswahl angeht. Was ich mich frage, Jan, ist, das habe ich nur gehört, also habe ich in einem anderen Podcast gehört, da hat Marcel Reif drüber gesprochen, dass De Ligt jetzt die Info streut oder sein Beraterkreis besser gesagt, dass Kompany zu ihm gesagt hätte, ey, eigentlich bist du mein Innenverteidiger Nummer 1, aber der Verein hat sich anders entschieden. Das finde ich irgendwie schon ultra krass. Also das ist irgendwie ja auch gut, wenn man sagt, ey, nicht jeder Trainer bestimmt maßgeblich die Transfers, weil da muss eine übergeordnete Idee von Freund Eberl in dem Fall dabei sein. Aber das fände ich, also das kann dir ja so massiv auf die Füße fallen, wenn die Geschichte stimmt, dann wird die das ganze Jahr gespielt, wenn Upamecano und Kim wackeln. Und ich habe auch das Gefühl, dass alle Fans sagen, Leute, der De Ligt wäre es doch gewesen. Warum verkauft ihr den stabilsten und aussichtsreichsten und besten Kommunikator und behaltet die zwei, die immer gewackelt haben letzte Saison?
Gibt wahrscheinlich mehrere Ansatzpunkte, um da so ein bisschen Logik reinzubekommen. A, Gehaltsgefüge. Gut möglich, dass De Ligt, ohne dass wir beide wissen, was die da jetzt alle verdienen, doch nochmal einen Tick über den anderen liegt. Und die Bayern haben ja das eine oder andere Mal auch gesagt, dass es durchaus Not tut, ist zu krass formuliert wahrscheinlich. Aber hilfreich wäre, wenn man an den Gehältern ein Stück weit spart, es wieder auf ein etwas gesünderes Niveau bekommt. Es gab die Petition, habe ich auch gelesen, Schmizo, für De Ligt, pro De Ligt, in der, glaube ich, in kürzester Zeit 70.000 Leute bekräftigt haben, dass sie ihn gerne weiterhin im roten Trikot Fußball spielen würden, sehen würden. Also und eben nicht bei den Red Devils, sondern bei den Roten aus München. Und dann ist ja aber die Frage, Stilwechsel unter Kompany, viel 1-gegen-1, so früh wie möglich draufgehen, schon in der gegnerischen Hälfte, haben sie phasenweise ja super gemacht, in Wolfsburg ja auch schon, dass du etwas risikobehafteter unterwegs bist und dass die Leute in der letzten Reihe auf jeden Fall Tempo brauchen. Und nicht nur Alphonso Davies, der dann alles ablaufen muss, sondern eben auch Innenverteidiger, die das spielen können. Sehr interessante Aussage von Kompany, aber ich würde sagen, De Ligt spielt es schon gerne aus der tieferen Position heraus. Und ich mag den auch als Innenverteidiger total. Aber Upamecano und Minjay sind definitiv die athletischeren von diesen dreien. Aber
Ajax
aber,
ja, und Juve-Schule ist halt auch die tiefere, mal ganz banal.
Ja, ist
gesagt,
aber,
ne?
Das ist genau. Aber der hat ja wirklich die beste Innenverteidiger-Schule oder Uni durchlebte, auch mit Chiellini und Bonucci an der Seite. Das ist schon ein geiler Werdegang auf jeden Fall. Ein Gedanke, den ich gerade noch hatte. Ach so, da sind wir immer wieder dabei. Was sind die Bayern? Sind die ein Trainerverein? Sind sie ein Verein, der die Sachen vorgibt und sie brauchen jemanden, der es umsetzt, so wie der Verein es möchte? Immer mal wieder ja ein Diskussionsthema gewesen. Was wünscht sich ein Bayern-Trainer und inwiefern wird auf seine Wünsche eingegangen? Das begleitet uns ja jetzt auch schon Ewigkeiten. Ich erinnere mich an die Zeiten unter Felix Magath, der hat zweimal das Double geholt und der hat, glaube ich, auch keinen Hehl draus gemacht, dass er sich da hingesetzt hat und gesagt hat, gib mir das Team, ich mache das Beste draus. Und dann gucken wir, wie lange wir dem Sonnenuntergang entgegenreiten und welche Erfolge wir einsammeln auf dem Weg dahin.
Ich finde, die wirklich prägendsten, die besten Phasen hatten sie aber, ich finde, immer noch Pep. Angestoßen hat das Van Gaal, ein sehr starker Trainer, der viel mitreden will. Die beste Phase all in all, auch wenn sie nicht vom Champions-League-Titel gekrönt war, war für mich unter Pep. Da haben sie schon Endstufe den besten Fußball gespielt. Aber kann man jetzt streiten, ne? Also die keine Ahnung, Heinkes und Flick waren ja auch eher so die Moderatoren und die Teamstreichler. Die haben es dann am Ende halt hinbekommen, den ganz großen Pott zu holen, ne? Insofern, ja, es stimmt, man kann auch gar nicht sagen, die Bayern haben doch am besten funktioniert, wenn der Trainer am meisten Macht hatte, der Schluss würde nicht stimmen. Da würden die zwei Champions-League-Titel dagegen sprechen sozusagen.
Ja, es ist irgendwie dann doch auch eine Mischung aus so vielen. Ich meine, es gab mal Thiago oder nix unter Pep Guardiola. Er hat ihn bekommen, aber es hat aus verschiedenen Gründen, wobei es ja nicht wenige gibt, Schmiese, und du wirst die Halbfinals gesehen haben gegen Real Madrid, was glaube ich in den meisten Fällen, die dann nicht gut ausgegangen sind. Für die Bayern, als sie auch ausgekontert wurden, und es gab auch ein Halbfinale mit wahnsinnig viel Pech dabei, wenn ich mich richtig erinnere, mit
dem kleinen
Ulreich-Fehler und Benzema und ja, okay, also verschiedene Geschichten. Ganz kurz nur, weil Jupp Heynckes, der wollte ja Javi Martinez haben, damals, ne? Und hat ihn bekommen. So wie jetzt Palinha eigentlich ein Jahr zu spät für Thomas Tuchel auch geholt wurde. Und da hat der Verein ja aber anscheinend auch auf Jupp Heynckes gehört, denn Javi Martinez kannte niemand außer Jupp Heynckes, weil der halt in dessen ehemaligen Club beim Athletic-Club in Bilbao gespielt hat. Und für den haben sie richtig Kohle brappt. Aber die hat sich schwer ausbezahlt. Insofern ja, ist dieses Mischverhältnis wahrscheinlich dann doch auch das ertragreichste. Ich meine, auf dem Weg zum Champions-League-Titel muss ja auch so ein bisschen das Glückhold sein und müssen viele Sachen irgendwie passieren, dass du da am Ende ja, dafür sorgst, dass nicht Real Madrid dieses komische Ding hochhält. Aber ja, ich glaube, Kompany wird nicht ganz unzufrieden sein mit seinem Kader, aber du hast recht, bin ich komplett deiner Meinung. Das Innenverteidiger-Thema wird eins bleiben. Zumindest dann auch, wenn De Ligt recht hat und das immer mal wieder hervorgekramt wird.
Bin ich mega gespannt, was man da noch so hört. Also ich meine, da gibt es ja immer zwei Erzählweisen und ich glaube jetzt nicht, dass Kompany das irgendwann mal bestätigen würde, was De Ligt da gesagt hat. Er wäre ja schön doof, gegen seine, sollte es überhaupt der Wahrheit entsprechen, da sozusagen gegen seinen Verein zu schießen. Ach Gott, ja, ich sehe schon, man kann, wir haben so viele Fußballthemen. Ich weiß nicht, gibt es für dich sonst, was war denn sonst noch so los? Ich hatte diesen Aufreger, aber dann...
Doch, will ich ganz kurz. Nee, nicht über Schiedsrichter, dann klammern. Das liegt dann ja an dir. Aber wie war dein erster Konferenz-Samstag? Nimm uns ganz kurz mit. Ich habe nichts gesehen. Ich war auf dem Weg von wo auch immer hierher nach Kärnten.
Das ist natürlich, scheiße, so eine dankbare Einladung. Und dann direkt, ich habe es nicht gesehen. Mich hat es nicht interessiert. Ist mir eigentlich auch scheißegal.
Ich glaube, ich stand auf dem 3-Meter-Brett des Schwimmbades am Millstätter See, um ehrlich zu sein, als du gerade das erste Mal Tor geschrien hast.
Das sei dir gegönnt, weil du wirst noch oft genug, glaube ich, samstags da sitzen und bei schlechterem Wetter dann die Konferenz gucken. Ich glaube, so wird eher der Winter aussehen, als dass du wieder am Millstätter See unterwegs sein wirst. Hat ehrlich gesagt total Spaß gemacht, weil die Konferenz war so, das Einzige, was ich ein bisschen dünn fand, war Leipzig gegen Bochum. Da habe ich auch von einem Kollegen so vernommen, boah, ja, also hätte man ein bisschen anders erwartet, so die Leipziger. Aber sonst, es war in jedem Spiel einfach richtig was drin. Ne? Buschi hatte dieses absurde Hoffenheim-Kiel, wo erst von möglichen Spielabbrüchen die Rede war. Und am Ende waren die Protestbanner vom Verein irgendwie abgesegnet. Und es war halt sehr mau stimmungsmäßig. Spötter würden sagen, noch mauer als eh sonst, ja, weil sie gar nicht supportet haben. So, es war irgendwie so viel drin und dann geht der VfB in Führung und man denkt sich, ah, guck, geht schon wieder weiter und bumstig gewinnt Julian Schuster gegen den VfB. Das muss man auch erstmal machen, sein erstes Spiel und dann irgendwie ist die neue Ära in Freiburg doch direkt mal so ein bisschen angeschoben. Ich meine, das ist ja wirklich so. Mit jedem Spiel, was der nicht gewonnen hätte, jetzt ist es ja schon nur noch sozusagen im Konjunktiv, wäre ja der Druck und Streich, Fußstapfen zu groß, bla bla bla. Das ist schon mal ein Wort. Direkt den Vizemeister, ist halt der Vizemeister wegzuhauen.
Stimmt.
Ja, diese Mischung war geil. Und ich hatte so richtig, was ich immer mag, so ein Spiel der Antithesen irgendwie. Man kann es wirklich runterbrechen. Bremen hat versucht, Fußball zu spielen. Augsburg hat versucht, Zweikämpfe zu gewinnen. Manchmal hilft das ja im Kommentator auch so, weißt du, wenn du so ganz klare Bilder hast und nicht so, ich sitze auch manchmal nach einer Viertelstunde da und denke mir, sag mal, wenn die jetzt das nächste Mal hierher kommen, ich habe noch keine echte Torchance, was sage ich denn hier eigentlich, warum es hier noch keine Torchance gab? Das gibt es manchmal auch, das war so ein Spiel.
Solange es das nicht immer gibt, Schmiso.
Ja, Buschi würde sagen, das ist jeden Samstag so und es kommt da auch nur Schwachsinn. Siehst du, das traust du dich noch nicht. Du schiebst das nur so dezent an. Nee, hat mega Spaß gemacht. Bei mir halt dann leider auch, ich mach's kurz. Der Ball fliegt 20 Meter. Jung kriegt den Arm da nicht mehr weg. im Leben kann ich nicht verstehen, warum er dafür entlastet werden sollte. Im Sinne des Fußballs ja, aber dann müssen wir sagen, Leute, wir haben die Randspielregel nochmal komplett umgebaut und wir machen die jetzt im Sinne des Fußballs. Und ich verstehe es sowieso alles nicht mehr und ganz ehrlich, für mich ist der eine Punkt, das eine, was die Spieler immer sagen, Leute, da stehen zwei Augsburger Stürmer danach, ein Schuss bereit am Fünfer. Der nimmt einen riesen Einfluss. Dadurch, dass er den Ball mit der Hand abfälscht, kriegt Jensen den nur noch so ganz komisch daneben das Tor gemurmelt. Ich merke schon wieder, da könnte ich mich aufregen. Ey. Und dann, ganz ehrlich, ich fand es super, dass der Schiedsrichter sich dann hinstellt und das erklärt. Ist ja auch ganz erfahrener Stegemann und sagt hier, ich gehe nur inhaltlich nicht mit. Der sagt, also das Erste, was ich mal überprüfen muss, ist das Abseits. Abseits sage ich schon. Ist das absichtlich? Ist es natürlich nicht. Und dann sage ich, ey, ganz ehrlich, was hat denn das für eine Bewandtnis? Also uns wurde doch mal was von der Intention erklärt. Und seine Intention ist ja wohl eindeutig, den Ball zu blocken. Der will doch eindeutig, dass dieser Ball nicht in die Mitte kommt. Ja, dass der nicht einen volleyballmäßigen Schmetterschlag macht und absichtlich diesen Ball abwehrt, das sehe ich auch. Aber der will diesen Ball blocken, er will es mit dem Fuß tun, er schafft es nicht und blockt ihn mit der Hand. Und dadurch geht eine riesen Augsburger Chance zunichte. Sorry, da kann ich gar nicht mitgehen, dann zu sagen, ja, das ist doch im Sinne des Fußballs besser, den nicht zu pfeifen, weil das hat die letzten Jahre auch nie eine Rolle gespielt und der wollte den doch gar nicht absichtlich spielen. Ich kann doch den Spieler nicht dafür schützen, dass er es nicht schafft, da noch die Hand wegzubewegen. Verstehe ich gar nicht.
Ja, ich habe es in der Zusammenfassung dann gesehen und bin bei dir. Ja. Wir werden es, ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen, mir gehen so viele Handspiele durch den Kopf, die ja eben unterschiedlich auch ausgelegt wurden und das ist ja gerade das Problem. Nächste Woche wird er gepfiffen und dann gucken sich auch wieder alle an, eben in einem anderen Stadion und denken, aber warum denn da nicht? Exakt. Also, ja,
deswegen hast
ich finde auch, wir haben ja auf unseren Zetteln, ganz kurz, Schmizo, ja auch immer so ein paar, ja, mancher hat es im Kopf, der andere schreibt sich's auf, also Absicht ist ja eigentlich doch das Credo schlechthin und wir machen es ganz kurz versprochen mit dieser komischen Handspielgeschichte. Absicht ja oder nein, aber dann ist ja auch die Frage, geht der Arm zum Ball, geht der Ball zum Arm? Das sind für mich auch immer zwei Hauptkriterien natürlich, vor allen Dingen auch, also Arm zum Ball oder hängt der da einfach nur und gibt es vorher noch einen Kontakt irgendwie mit einem anderen Körperteil und so. Aber ja, er verhindert die Torchance. Die Riesentorchance verhindert er einfach mit seinem Arm. Und
man kann übrigens auch sagen, dass ein Stück weit, ich weiß nicht komplett, aber für mich geht sogar ein Stück weit, und das ist ja das absolute Todeskriterium für mich, dann geht sogar der Arm Richtung Ball.
Jo.
Nicht bewusst, aber der macht da gerade eine Ausholbewegung und mit der erwischt er, also es ist nicht mal so, dass der Arm da schon 3 Sekunden so rumflackert und dann wird er angeschossen. So war es einfach nicht ganz. Naja.
Ist auch wurscht. Ganz kurz, mach noch mal einmal ganz kurz den Kommentar bitte nach, was du da live drauf als Rekspejai das Tor geschossen hat.
Oh, was da war ich
für ein Tor.
Oder Lecco mio. War ich nicht leicht drauf. Ich hab Tor geschrien und ich habe dann eher, ich kann es ja gar nicht mehr sagen.
Nein.
Ich habe versucht, den Leuten zu signalisieren, so, Leute, kommt gleich, jetzt guckt mal hin, was hier gleich passiert. So, das, ich glaube so. Wenn ich mich nicht irre, so habe ich das Ding, glaube ich, in der Konferenz angeschoben.
Ja. Es war auf jeden Fall ein Moment, wo du wusstest, was du sagst, wenn du gleich live drauf bist. Ist doch sehr schön.
Ich weiß nie, was ich gleich sage. Jan, das ist leider nur wirklich nicht meine Stärke, sich einmal konzentriert zu überlegen, was man gleich sagen könnte. So klingt das dann meistens auch. Ach Gott, nee, war echt schön. Wir haben den Abend auch herrlich ausklingen lassen, weil Erik Meyer hat seine ganze Analyseabteilung in den Biergarten eingeladen.
Aber da bist du doch nicht dabei.
Aber er hat dann spontan gesagt, ich sage ja immer, wenn ich ihn sehe, was auch so ist, mein Lieblingsholländer, weil Erik mag ich wirklich extrem. Und dann hat er gesagt, dann hat er gesehen, dass ich mit dem Fahrrad gekommen bin. Dann meinte ich, hier, wir sind nachher da in dem Biergarten, der liegt doch auf dem Weg in die Stadt, dann machst du da nochmal Pause. Wir hatten noch einen herrlichen Abend.
Bitte? Hättest du eh gemacht in dem Biergarten, ist doch immer dein Halt auf dem Weg nach Hause.
Ja gut, das waren auch ganze über 10 Kilometer, die ich da wegschrubben musste im Rad, sage ich dir, das ist schon anstrengend. Da kann man mal eine Jause einschieben in der Zwischenzeit.
Auf deinem holländischen Klapprad, sehr schön.
Ey, ich war auf dem Rennrad unterwegs, Jan, ich bitte dich, ich war auf dem Rennrad unterwegs. Ja, und da habe ich dann noch die erste Halbzeit Dortmund-Frankfurt, konnte ich sogar noch einigermaßen so bei Sky sehen. Da habe ich dann noch ein bisschen diese auf dem Handy diese zwei Jamie Gittens, heißt er jetzt nur noch. Habe ich wieder was Neues gelernt. Das ist den Sommer über ehrlich gesagt, an mir vorbeigegangen. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass er den Doppelnamen abgelegt hat und jetzt nur noch Jamie Gittens heißt. Diese zwei Tore waren natürlich, leck mich am Arsch, hat das schon wieder Spaß gemacht. Das ist, ich fand jetzt nicht, dass der BVB durchgängig überzeugt hat, aber sie haben im BVB-Style dieses Spiel gewonnen.
Fantastisch, der doppelte Übersteiger vor seinem 1-0. Ja, hat scheinbar geholfen, den Namen zu verkürzen. Das war auf jeden Fall, es war Wahnsinn, auch wie er das zweite Ding dann macht und das Ding dann zumacht. Frankfurt, ne? Ich habe auch
einem 70-Meter-Sprint.
Ja, genau.
Muss er erst mal so abschließen.
Ja, die kannte man auf jeden Fall auch von Erling Haaland irgendwie, diese Sprints irgendwie in dem Stadion, in dem Trikot über 70, 80 Meter, um dann am Ende was Gutes entstehen zu lassen. Aber genau, also und das kann, glaube ich, Spaß machen. Also um ganz kurz nur einen Satz zu Borussia Dortmund zu verlieren. Pascal Groß im Zentrum zu haben, das wird, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Aber wenn Julien Duranville einigermaßen fit ist, hoffentlich durchgehend fit ist, sage ich lieber, und Jamie Gittens Fußball spielt, wie man ihn sich eine ganze Weile schon wünscht, ganz sicher, da im Umfeld des BVB, wenn er das irgendwie auf den Rasen bringt regelmäßig, ey, dann haben die da zwei Kerle auf den Außenpositionen und Tempo war ja auch immer ein Thema bei Borussia Dortmund, Adeyemi ist ein bisschen wankelmütig und. Wenn du da aber zwei hast, die richtig gut unterwegs sind, boah, mit dem Sturm, mit den Verstärkungen, mit dem Guirassy, der dann irgendwann kommt, mit Aller, der hoffentlich wieder richtig eine Rolle spielt, puh, also gutes Team.
Ist ja auch noch, ne? Genau, da ist ja auch noch was in der Hinterhand, wo du noch sozusagen den anderen Weg bespielen kannst. Die haben es ja komplett mit falscher Neun, um das Wort mal wieder reinzuwerfen, probiert in der ersten Halbzeit und dann, die haben so viele Optionen, ne? Das macht schon Spaß. Ich glaube trotzdem, dass es, ich weiß gar nicht, so, ich habe jetzt nach der, ich meine, was soll man nach dem ersten Spieltag fazitieren? Ich habe immer noch trotzdem aber echt Leverkusen als den leichten Favoriten und die Bayern in der Herausfordererrolle. Das erste Mal seit gefühlt 20 Jahren. Ja, und dann ist so, ich weiß nicht, ich sehe so ein bisschen dann dahinter halt Leipzig-Dortmund. Das finde ich beides, wobei, ist Leipzig noch ein Tick stabiler? Ich weiß es gar nicht.
Ich war am Freitagabend fazitieren, ist übrigens mein neues Lieblingswort, Schmieso. Mal gucken, wie oft ich das heute benutzen werde, sehr schön. wir standen in der Runde mit Freddy Harder, Mario Rika, Tobi Schweinsteiger und eben mir vor dem Spiel zusammen am Freitagabend und dann gab es auch kurz die Fragerunde, wer traut Leverkusen zu oder wer glaubt daran, dass sie den Titel verteidigen? Ich war der Einzige. Die anderen drei haben es nicht geglaubt.
Du warst der Einzige? Okay.
Der glaubt, dass sie es packen. Ich sehe sie auch gerade am weitesten und eben mit Kompanie hier, Shahin da und so.
Genau.
Ist das einfach Trainer. Genau so eine Unwägbarkeit, die aber natürlich auch total ins Laufen kommen kann. Aber das wissen wir ja noch nicht. Und Alonso ist eben derjenige, der sie, ich bin mir ziemlich sicher, nochmal einen Schritt weiter führt, trotz Champions League-Aufgaben, die da kommen. Aber ich muss natürlich Tobi Schweinsteiger, der trotzdem ein herausragender Experte ist, auch wenn er nicht meiner Meinung war, was den Meisterschaftsfavoriten angeht, ein Stück weit in Schutz nehmen für seine Expertise. Denn der hat gesagt, wo du gerade Leipzig nochmal angesprochen hast und gesagt hast, das war eher das langweiligste Spiel in der Konferenz. Der sagt mir, die haben Nusa geholt und Nusa ist unfassbar gut. Und ich gucke nur auf den Torschützen des 1-0 gegen Bochum und es ist Nusa. Und ich habe gedacht, ja, Herr Schweinsteiger, Sie wissen, wovon Sie reden.
Ja, da die anderen haben halt extrem viel verballert und der junge Kerl haut das Ding dann einfach rein. Das ist schon, das wird interessant, weil ist ja bei Leipzig auch so ein kleines Muster. Das ist, es gibt immer neue Wege, woran es dann manchmal scheitert und oft ist es dann schon die Effizienz. Wenn er ihnen da was Neues gibt, bin ich gespannt. Jan, bevor wir vielleicht noch einen kleinen Ausritt in die Internationalität des Fußballs machen. Du bist ja großer Spanien-Kenner und Liebhaber. Ich habe es vor allem mit der Premier League. Jetzt ist es mal Zeit, kurz über unseren, ja, im Endeffekt den Arbeitgeber zu sprechen, der uns beide zusammengebracht hat. Das ist natürlich EA Sports FC 25. können euch ein bisschen was erzählen, gleich, was wir da so erlebt haben beim Vertonen. Erstmal, wenn ihr es nicht schon vorbestellt habt, Leute, holt euch das Ding. Jetzt nicht unbedingt, weil wir beide dazu zu hören sind. Also vielleicht habt ihr da auch Bock drauf. Und ich glaube, wenn ihr es vorbestellt, vor allem wenn ihr die Ultimate Version, die Ultimate Edition holt, dann könnt ihr es sogar eine Woche früher spielen. Ich habe neulich mit jemandem geredet, da wollen die Kids genau das. Wo die Eltern dann sagen, ja, ist doch egal, ob du, und dann sagen die Kids, nein, ist nicht egal, ich brauche das Spiel sofort, wenn es raus ist, ich möchte das sofort ab dem ersten Tag spielen, ich kann nicht die eine Woche warten. Das ist genau der Spirit, den ich liebe. Was hat das Spiel Neues? Den Rush-Modus, also 5 gegen 5, kannst du auf dem Kleinfeld wirklich einen ganz anderen Modus spielen, als was wir jetzt so aus dem 11 gegen 11 kennen. Kannst du ein Ultimate-Team im Rush-Modus aufbauen und ja, da so 5 gegen 5 Turniere spielen. Also einfach ein Modus, der ein bisschen, wie soll ich das sagen, da wird auf jeden Fall gezockt und geballert und das ist einfach ein Stück weit was anderes als das normale Fußball-Simulationsspielen, sag ich mal so.
Ja, ich muss ja ehrlicherweise gestehen, dass ich mich in dieser Welt gar nicht so gut auskenne. Und wenn ich bei uns zu Hause...
Das werden wir ändern.
Das wir beide sowieso, das kann man ja eigentlich keinem erzählen, Schmüse, aber wir haben ja noch nie gegeneinander gezockt. Also das steht auf jeden Fall an. Aber ich zocke mit meinen beiden Söhnen ab und zu. Und wenn ich dann aber den Controller in die Hand nehme und sage, okay, komm, ich stelle uns mal was Cooles ein, gucken die mich an, zeigen mir den Vogel und sagen, nein, wir wollen ja jetzt spielen, Papa, und nicht in 2 Stunden. Und dann macht's ratatatat und dann ist irgendwas eingestellt. Und wir waren neulich auch in der Halle unterwegs und haben mit, ich weiß nicht wem, mit Arsenal gegen Dortmund oder so gespielt und es hat auf jeden Fall auch so einen Bock gemacht, eben auf dem kleinen Platz unterwegs zu sein und wenn jetzt eben so ein neuer 5 gegen 5 Rush-Modus dazukommt, dann kann das nur gut sein. Ich habe auch jetzt gehört, es gibt eben diesen FC-IQ, der wäre bei mir überhaupt gar nicht messbar, du wirst dazu deutlich mehr sagen können, aber es gibt ja auch Fortführungen sozusagen, um ja, da einfach noch besser, ist es richtig, die Charaktere irgendwie gestalten zu können, noch mehr Fortschritte machen zu können, sich noch also genau besser in den Grundlagen zu entwickeln.
Also du hast den IQ jetzt voll auf dich bezogen, das ist sehr schön, aber weißt du, ich, Jan, als ich damals in meiner Hardcore-Zocker-Phase war, die liegt jetzt natürlich auch schon ein bisschen zurück, ehrlich gesagt so 20 Jahre ungefähr, da wurde fast nichts gemacht den ganzen Tag, außer dieses Spiel zu spielen und da hätte ich mir immer genau das gewünscht, weil da habe ich immer gesagt, ich spiele doch perfekt, aber der verdammte Computer, der meine Mitspieler steuert, der macht das nicht gut und das ist so das Thema beim FC-IQ-Modus. Da geht es einfach darum, dass du über KI übrigens, die sich aus realen Daten speist, hast du einfach ein Team, was sich realistischer bewegt. Du hast so in Sachen Taktik, Spielstrategie einfach noch größere Einflussmöglichkeiten.
Werdet ihr merken, überarbeitet worden
so,
dann, ne?
Ja. Genau. Werdet ihr merken, ist nicht so leicht zu beschreiben, aber das werdet ihr merken. Das ist die schlechte Nachricht, Leute. Es liegt jetzt noch mehr an euch, ja? Weil die KI, eure Mitspieler, durch FC-IQ ist so schlau, da könnt ihr es nicht mehr, wie ich vor 20 Jahren, alles auf den Computer schieben. Ach Gott, ja, Infos gerne auch in den Shownotes nachgucken. Da haben wir euch den Link reingepackt, wenn ihr es vorbestellen wollt. Freuen wir uns natürlich. Zum einen, weil das dann heißt, dass unsere Stimmen zumindest mal nicht gegen eine Kaufentscheidung für FC25 sprechen. Nein, als auch, ohne Scheiß, das kann man ja auch mal sagen, danke an EA, die ja auch ein Stück weit diesen Podcast möglich machen. Nicht nur, da reden wir gleich noch drüber, weil wir uns da kennengelernt haben, sondern auch, weil die eben sagen, ey, das unterstützen wir auch, indem wir den Podcast so ein bisschen pushen und hier mit Werbung reingehen und so. Das ist einfach so. Wenn sich gar niemand dafür interessiert, dann können wir diesen Podcast wahrscheinlich schwer für euch machen. Und deswegen auch da ein großer Dank an EA.
Sehr coole Geschichte, definitiv. Kriegen wir beide eigentlich ein Early Access, wie es dann heißt?
Da gehe ich aber von aus. Das wäre noch schöner.
Du kümmerst dich bitte drum.
Ich möchte das Spiel nicht ab Tag 0, sondern ab Tag minus 7 spielen. Und das kannst du halt nur mit Ultimate Edition Early Access. So, Jan, wo sollen wir anfangen? Wir werden das, glaube ich, immer mal wieder machen. Aber grundsätzlich, was gibt's zum Erzählen, zum Vertonen? Wie das war, wenn wir ganz vorne anfangen, dieser Moment, sage ich dir ehrlich, als mir gesagt wurde, ich saß damals im wunderschönen Duisburg, ich darf das machen. Das war ein ultra krasser Moment. Irgendwann, als ich dann mal wieder bei klarem Kopf war, wurde mir auch gleich gesagt, der andere übrigens ist Jan Platte, dein Kompagnon. Da war ich ehrlich gesagt auch sehr froh. Wir kannten uns ja noch nicht, aber von dir habe ich schon einiges gehört. Ich habe durchgängig immer nur gehört, das ist ein überragender Kollege, vor allem ein überragender Charakter. Und da war ich wirklich sehr, sehr froh. Weil, ja, ist ja so. Stell dir mal vor, du hättest da jetzt jemanden gehabt, wo du sagst, boah, das ist aber... Boah, weiß ich nicht, den fand ich noch nie so toll. Und das ist auch ein ganz schöner Egomane. Also hätte ich das Spiel mit Buschi kommentieren müssen zum Beispiel.
Dann hättest du es auch gerne gemacht, ne? Du, ja, bei mir gab es keinen Anruf. Bei mir gab es irgendwann über LinkedIn eine kurze Nachricht. Hallo, ich bin Lukas. Ich würde mit dir gerne über EA reden. Könnte interessant für dich sein. Und der großartige Lukas. Ja, ich habe ja, ich bin ja, genau, da erreichst du mich, glaube ich, im Zweifelsfall. Ich weiß ja selber manchmal nicht, über was ich zu erreichen bin. Aber ich kümmere mich selber um den ganzen Krempel. Und ja, dann haben wir hin und her geschrieben. Der wunderbare Lukas Bachmann, er ist gar nicht mehr mit an Bord, aber er hat ganz, ganz viel angestoßen und gemacht. Im Vorfeld ja auch, der hat später dann nochmal erzählt, wie es überhaupt zu der Entscheidungsfindung kam, eben zu dir und zu mir. Und der hat mir dann auch relativ früh gesagt, dass du es bist. Und ja, zwei doofe, ein Gefühl, Schmiese. Ich habe auch gedacht, ich glaube, das kann wirklich gut passen. Und habe mich drauf gefreut. Und letztendlich ist es... Ja, genau so geworden, wie ich mir das im besten Fall vorgestellt habe. Und dann ging es irgendwann los. Nachdem wir uns einmal waren, wir einen Kaffee trinken, ne? Irgendwie hier
ja,
bei mir da, Giesing die
ja,
Ecke.
Ja, stimmt. Genau, wir haben uns einmal, ich glaube sogar nachdem ich bei Buschi war.
Ja, du kamst von Buschi, genau.
Lauschangriff aufzunehmen, genau. Danach haben wir uns getroffen und auch das war schon, das hat jedes Gefühl bestätigt. Ich hatte dann auch, ja, ich hatte wirklich auch ultra Bock auf diese Geschichte. Wenn man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern vom Vertonen, es gibt ja dieses Making-of-Video und ich finde an dem cool, da seht ihr wirklich, wie dieses Tonstudio halt aussieht. Das ist eine super geile Crew, die uns alle mega unterstützt haben. Wir waren echt viel in diesem Tonstudio. Also
sehr
ich war
viel.
Mehr in diesem Tonstudio als in meinem Zuhause gefühlt, das letzte Jahr. Es gibt so viele Fragen, Jan. Wo fangen wir an? Ich erkläre das erstmal so, weil das viele fragen mich jetzt grundsätzlich, ja, wie ist denn das eigentlich? Kriegst du da dann so Spielszenen vorgespielt und dann musst du das drauf kommentieren? Und ich kann euch erstmal so basic-mäßig erklären, das ist echt so, wir kommen da hin, dann richten uns die Leute von Orange, das ist das Tonstudio, machen uns erstmal einen Kaffee, das gehört auch zur Wahrheit, da quatschen wir erstmal ein bisschen, wie bist du heute so drauf? So, und dann gehen wir irgendwann in unsere Tonkabine, dann werden da die Mikros eingerichtet, dann wird so ein bisschen Pegeltest gemacht, damit man ungefähr immer gleich klingt. Also wir haben einmal am Anfang beide so einen Satz eingesprochen, und den, jetzt geht's los, Verlängerung, erste Hälfte. Das war meiner. Bei dir war's?
Im Tor steht Jorge Campos und im Sturm spielt Robin van Persie.
So, ey, wie oft wir gegenseitig uns diese Sätze vorgesagt haben, weil man halt immer wieder dann den Rückbezug macht und guckt, klingt das noch genauso, wie es damals klang, sozusagen, um einen Abgleich zu haben, dass der Ton immer gleich klingt in diesem Spiel. Das muss ja so ein Stück weit der Anspruch sein, sonst passen ja einzelne Tonschnipsel nicht mehr zu den anderen. Ja, und dann kriegst du da, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, da kriegst du da einfach vorgesetzt, 30 Mal das Szenario ist, ein Pass im Mittelfeld, kurz zum Mitspieler, noch keine große Gefahr oder so, also von der Stimmungslage her noch relativ niedrig. So, und dann mach mal. Und dann überlegst du dir 30 Mal, wie kann ich denn jetzt, spielt den Ball weiter, gutes Zuspiel, lassen sie den Ball laufen. So, und dann musst du irgendwie überlegen, was sag ich denn da normalerweise in einem Fußballspiel? Also das ist mal so ganz grob die Herangehensweise, wie ich meinen Job gemacht habe. Ich bin ja sozusagen der Play-by-Play und du bist der Color. Insofern, du hattest echt in diesem Kreativprozess ja, glaube ich, nochmal die echt deutlich schwerere Aufgabe, ne? Weil du musstest Dinge analysieren, die du nicht gesehen hast.
Genau, also du hast die Main-Funktion, das heißt, du, bei dir sind auch die ganzen Namen, bei dir ist viel mehr der Live-Kommentar und ich bin ja eher derjenige, der dann in der Analyse unterwegs ist, völlig richtig. Und ja, glücklicherweise hatten wir echt Freiheiten auch, denn natürlich sind da ja Texte. Also wir gucken auf Texte und die stehen da und man könnte sie vorlesen, aber das haben Wolf und Buschi auch nicht gemacht. Und in dem Fall sind wir dann sozusagen durch deren Vorarbeit auch relativ einfach dazu gekommen zu sagen, ja, gebt uns die Freiheit und dann hört sich eben auch nicht alles identisch an. Und dann haben wir uns eben darum bemüht, das so vielfältig und abwechslungsreich wie möglich zu machen. Aber ich habe auch manchmal gegrübelt und dann steht da ein Text, sie spielen heute im 3-4-3 ein System, das kannst du offensiv, aber auch defensiv interpretieren. Du kannst über links und rechts kommen, wo du denkst, okay, Alter, ich muss ja irgendwie ein bisschen was Konkretes hinbekommen. Also ja. Ich will denen ja was an die Hand geben und gar keinen Vorwurf an die Texter, aber du überlegst dann eben auch mal eine ganze Weile. Und ja, die Zeit hatten wir, glücklicherweise. Ich gehe noch mal ganz zum Anfang und komme darauf zurück, dass du jetzt ein Fahrrad hast. Denn Schmiso hatte kein Fahrrad, als wir da produziert haben. Ich bin immer mit dem Fahrrad von Giesing den Berg runtergefahren. Und Schmiso kam immer aus Schwabing mit der U-Bahn. Wir haben uns ziemlich in der Mitte getroffen. Nein. Das Studio ist am Goetheplatz.
Jan, das stimmt aber gar nicht. Im Sommer, als wir angefangen haben, bin ich immer mit meinem roten Mountainbike zum Tonstudio gefahren. Ich bin ja dann nur irgendwann umgezogen. Lauschangriff-Hörer wissen, wo ich hingezogen bin. Und dann war manchmal, dann wurde es ja auch Winter und so, und dann war der Weg manchmal etwas weit. Aber
du bist zu den Einzelvertonungen mit dem Fahrrad gefahren, aber ich schwöre dir, zu keiner gemeinsam. Und es gab ja wirklich viele. Bist du mit dem Fahrrad gekommen? Schmiso kam übrigens meistens um 10.15 Uhr. Ich kam immer um 10, aber Schmiso kam dann, als er kam, nie alleine, weil er war halt immer noch ein bisschen länger beim Bäcker an der Ecke und die Frau hat eben einen Narren gefressen an Herrn Schmidt-Sommerfeld. So hat sie zu ihm gesagt. Die Bäckersfrau kannte ihn, aber Schmiso hat dann gequatscht und kam dann mit zwei Tüten mit irgendwie süßen Teilchen und Butterbrezen und deswegen hat die Pause vorm Vertonen manchmal einen Ticken länger gedauert, weil alle dann noch was zum Frühstück gekriegt haben. Das erzähle ich auch hier nochmal kurz am Rande. Du kommst aus der Fahrradnummer gar nicht mehr raus. Ich lasse dich jetzt gar nicht zu Wort kommen, denn, und das ist, glaube ich, vielleicht auch noch interessant für die Leute, letztendlich haben Schmiso und ich 4 Jahreszeiten lang vertont. Wir haben im Juni 23 angefangen und haben im Juni 24 aufgehört. Mhm. Das heißt, wir haben ein ganzes Jahr mitgenommen, auch in diesen Tonstudios, und es gab Wochen mit Taschentüchern, hier Nasenspray, Halstabletten, mit Ingwertee, mit ganz viel Honig drin, weil klar kam auch mal irgendwie einer von uns erkältet daher. Dann waren Leute im Tonstudio ein bisschen erkältet, wo Schmiso und ich immer dachten, kommt nicht zu nah an uns ran. Wir haben heute Abend, muss ich noch da und dahin, morgen fliege ich da und dahin, denn der Rest lief natürlich parallel weiter. Aber das war ja gerade irgendwie so dieses Coole, dass wir ein ganzes Jahr lang in ganz verschiedenen Stimmungen ganz verschiedene Sachen zu vertonen hatten. Und ey, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Vergnügen gehabt, sehr, sehr viel Spaß gehabt. Haben uns aber manchmal auch irgendwie gedacht, Alter, wo geht's denn jetzt hin? Dann gab es Sessions, wo du dachtest, bist rausgegangen. Heute haben wir gefühlt gar nichts hingekriegt, denn es gibt eben in der Emotionalität dann Sachen, wie Schmiso bei dir dann eben Dinge zu vertonen hat, wie ja, Messi auf Suarez und der nach hinten, Gerrard, ach und pipapo. Und dann hast du aber Sachen, da feierst du dann den Champions League-Titel von Wien Wiesbaden oder so und du gehst halt unfassbar ab. Und ihr könnt euch vorstellen, du musst dir halt vorher überlegen, wann setzt du welche Emotionalität ein? Denn wir hatten entweder Sessions von 4 Stunden oder von 6-7 Stunden Länge. Und das kriegst du ja mit der Stimme gar nicht die ganzen Stunden lang vertont. Da bist du, klappst du ja irgendwann zusammen. Und deswegen musst du so ein bisschen haushalten. Und meistens haben wir, Schmiso, die richtig harten Sachen für die Stimme, für den Kopf und sonst sie nach hinten gepackt. So als Rausschmeißer, ne?
Ja. Ja, das ist die sogenannten Highlines sind das, also hohe Intensität in der Stimme. Ich kann euch sagen, Leute, das hat mich ein Stück weit gefreut, weil ich dachte mir da zum Teil, du hast es ja eben schon gesagt, da ging es teilweise drum, Siegtor oder Führungstor oder was in einem Champions-League-Finale zu kommentieren. Dann denke ich mir, ja, wie würde ich das denn machen, wenn es mal so weit wäre? Da bin ich ja noch weit weg von. Du hast so ein Ding schon mal wegkommentiert. Da muss ich noch für schrubben, bis ich mal in diese Höhen komme im Fußballkommentar.
Das kriegst du hin.
So, und ich habe dann, ehrlich gesagt, alles rausgelassen in diesem Tonstudio. Ich habe versucht, mich im Kopf in diese Lage reinzuversetzen. Und dann habe ich da, ehrlich gesagt, man könnte schon sagen, ins Mikrofon geschrien. Und es kam von vielen so die Rückmeldung, boah, ich hoffe, das geht dann da auch mal richtig ab. Und so, und ich hoffe, das gefällt euch dann auch, weil das ist ja sehr individuell, ob man das mag, an seiner Konsole dann angeschrien zu werden. Aber die Aufgabenstellung war so, und dann haben wir uns, glaube ich, auch voll drauf eingelassen und da richtig losgebrüllt. Und das war echt, von den Dingern konntest du. Die sogenannten berühmt-berüchtigten Lines waren es bei uns immer. Also es kann auch nur, sagen wir mal, 6, 7 Worte sein oder 10, wenn du halt beschreibst, dass jetzt das Führungstor im Champions-League-Finale ist. Von diesen Highlines, da konnte man am Stück maximal 20 machen. Danach war dein Kopf hochrot. Die Stimme hat gesagt, so jetzt ist auch mal gut. Weil das ja auch in einem Spiel, was wir live kommentieren, so nicht passiert. Da fällt ja einmal das Tor in einem Champions-League-Finale, dann ist man eine Minute laut und dann ist man wieder normal. Das war schon, ja, die haben mich teilweise an den Rand gebracht, die Highlines. Das war echt anstrengend.
Ja, du hattest natürlich auch die etwas heftigere Intensität dann irgendwie auch noch sozusagen abzuleisten, weil ich mich eben dann drangehängt habe an dich und das dann auch ein bisschen runterdimmen konnte, weil du hast den Peak gehabt. Das war ja dann auf deiner Seite. Und Emotionalität, ich glaube, das wird uns in den nächsten Wochen, Monaten immer noch mal begleiten. Da gibt es definitiv auch, würde ich sagen, aus Kommentatorensicht spannende Bereiche, auch in der Bewertung dann von Leuten, die eben einen Kommentar hören. Aber da war eben ganz klar vorgezeichnet, wann Emotionalität angebracht war. Grundsätzlich, ja, bleibe ich dabei. Ist es ja auch häufig so, mir haben auch 1, 2, 3 Leute geschrieben, ey, wenn das so ist, wie damals, letzte Minute, Betis gegen Real Madrid und so, schrei mich an, finde ich cool. Das ist ja beispielsweise ein Highlight-Video, wenn ich das höre, zucke ich selber zusammen und denke, um Gottes Willen, denn wenn du sozusagen aus 90 plus 5 so ein kleines 30-Sekunden-Elixier dann irgendwie da nur raushörst und da schreie ich dann einfach wie am Spieß, das hatte sich ja aufgebaut. In so einem 90-Minuten-Nebenspiel gibt es ja eine Vorgeschichte und irgendwann landest du dann in dieser Emotionalität. Aber wenn du nur diesen Augenblick hörst, ist mir das selber ja auch immer zu drüber, aber das ist dann eben die Live-Situation und wie es dann irgendwie aus einem rauskommt. Das aber es genau waren Grenzerfahrungen. Ja, aber das machen wir irgendwann mal, weil es, glaube ich, auch interessant ist. Neulich auch mit jemandem hin und her geschrieben, nur ganz kurz, der auch sagte, ja, du warst mal 2 Minuten ruhig. Da hast du nur Spielernamen gesagt irgendwie und war eine ganz sachliche Kritik, habe ich auch zurückgeschrieben und gesagt, ja, aber wenn es nichts zu erzählen gibt, was soll ich dir erzählen? Und warum soll ich rumschreien, wenn es nichts rumzuschreien gibt, wenn es keine Emotionalität braucht? Ja, stimmt, so kann man es auch sehen. Das war dann nur einer von denen. Aber wie gesagt, das machen wir sicher irgendwann mal. Aber ja, es gab sehr, sehr viele emotionale Momente und es gab Momente, wo Schmiese und ich durch die Scheibe geguckt haben zu den 2 Leuten, die uns immer aufgenommen haben. Einer war sozusagen für den Ton verantwortlich, für die Technik und einer war eher für die Texte ein Stück weit, so haben Schmiese und ich das zumindest immer interpretiert, dann auch für den Inhalt zuständig und mit dem gab es dann auch immer mal wieder, wobei es war eigentlich mit beiden, aber mit dem noch mehr auch eine Rücksprache, weil manchmal fragst du dich, waren wir jetzt drüber, war es zu heftig, war es ein bisschen zu wenig, sollen wir ein bisschen mehr draufpacken und so und einer von den Kerlen, die dann eben auch immer die Texte runtergescrollt haben, sodass Schmiese und ich auf unserem Monitor eben das Aktuelle sehen konnten, war der wunderbare Domi. Und der Kerl hat wirklich den Satz geprägt, der Schmiese und mich, das war ziemlich zu Beginn unserer gemeinsamen Vertonzeit, bis zum Ende begleitet hat. Und der wäre eigentlich auch ein Alternativtitel für diesen Podcast gewesen. Domi,
die Unterzeile.
Das ist eigentlich die Unterzeile, das stimmt, vielleicht machen wir das noch. Domi hört mit einem Ohr zu, mit dem anderen Ohr hat er was anderes gemacht. Für Fußball hat er sich auch nicht wahnsinnig interessiert, aber ein wirklich großartiger Kerl von Anfang 20. Und Schmiese und ich geben alles in so einem Take, der dauert 45 Sekunden. 3-mal Schmiese dran, 3-mal bin ich dran, geht um irgendeine Preisverleihung, Supertor, sonst was. Ey, und dann sind wir fertig und dann gucken wir uns an, nicken uns so zu und gucken eben durch die Scheibe in den anderen Raum. Und sagen dann über unsere Mikros, na und? Passt doch, genau so, oder? Und dann gibt es irgendwie so eine 2, 3, Schmiso, sekündige Gedankenpause. Und Domi sagt zu uns übers Mikro.
Ja, war jetzt nicht 100% schlecht.
Ey, und wir haben uns angeguckt und uns so bepisst.
Also, von Domi können wir euch noch 2, 3 andere Geschichten erzählen in den nächsten Ausgaben dann. Jan, uns rennt ein bisschen die Zeit weg. Vor allem ja. Will ich auch nicht, dass du zu spät weiter in Urlaub sozusagen kommst. Geht ja noch eine Station weiter für dich. Komm, Premier League und La Liga, das vertagen wir aufs nächste Mal.
Genau,
ich
glaube, so.
Die Themen werden uns nicht ausgehen. Ja, ich hoffe einfach, euch hat sie gefallen. Wenn ihr Fragen vor allem zu FC 25 habt, schreibt die einfach gerne. Ne? Also vielleicht interessieren euch ja ganz andere Sachen als die wir jetzt so erzählen würden.
Richtig. Dann,
wir sind ja auf Instagram sozusagen greifbar. Gibt auch eine neue Instagram-Seite, Lauschangriff FC, die eigens eingerichtet ist. Da werdet ihr immer so ein bisschen Snippets kriegen und mal gucken, was wir da so alles draufpacken. Aber auf jeden Fall, da wird es natürlich um diesen Podcast gehen. Und ja, Jan, ich würde sagen, das war nicht 100% schlecht.
Ich hoffe es, Schmizo, ich hoffe es.
Für mein Gefühl war das ganz okay. Nein, Spaß beiseite, vielen Dank dir. Ich freue mich sehr. Ab jetzt jeden Montag. Wir machen das jetzt jeden Montag, solange wir können. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt.
Genau so.
Leute, reingehauen. Danke fürs Zuhören. Bis nächsten Montag. Ciao, ciao.
Auch von mir. Servus und Baba.